Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Das ist ja schon ein ziemlicher Kontrast, was Markus da im 8. Kapitel seines Evangeliums erzählt. Vor dem Abschnitt, den wir eben gehört haben, und weil wir die Verse davor jetzt nicht gehört haben, fasse ich sie noch einmal kurz zusammen. Vorher gab es so einen wirklichen Höhepunkt im Zusammensein zwischen Jesus und seinen Jüngern. Der Höhepunkt bestand darin, dass zum ersten Mal so eindeutig und von Petrus für den ganzen Jüngerkreis ausgesprochen das Bekenntnis zu Jesus, dem Retter, dem Messias, stand. Jesus hatte so ein bisschen in den Vorläufer einer Meinungsumfrage gemacht und hatte gesagt, was sagen eigentlich so die Leute über mich? Was für ein Bild haben sie von mir? Wie ordnen sie mich ein? Und nachdem so unterschiedliche Dinge dann berichtet worden waren, da sagte Jesus, ja, und was denkt ihr? Wer bin ich für euch? So ist das bei Jesus oft, dass er dann auf einmal ganz persönlich wird. Und das wünschen wir uns, dass das immer wieder auch in den Gottesdiensten passiert, dass Jesus dann so ganz persönlich zu Einzelnen spricht, zu uns Einzelnen spricht und sagt, was denkst du denn jetzt? Und dann hatte Petrus das ausgesprochen, was sie alle überzeugte, und hatte gesagt, du bist der Christus. Hebräisch, der Messias, auf Deutsch übersetzt, der Gesalbte, der Retterkönig. Du bist der, auf den wir seit Generationen warten. Du bist die Erfüllung unserer Hoffnung. Du bist der, durch den es endlich anders wird in dieser dunklen Welt. Das war eine Sternstunde. Und Jesus bestätigt es Simon Petrus und sagt, zumindest nach einem anderen Evangelium, das konntest du nicht von dir aus wissen. Das ist Erkenntnis von Gott, die dir geschenkt ist. Und jetzt, direkt im Anschluss, sagt Jesus, der Menschensohn muss leiden, muss endgültig abgelehnt, verworfen werden von den führenden Leuten des Volks, muss sterben und auferstehen. Das ist spannend, dass bei diesen sogenannten Leidensankündigungen nie auch das Letzte fehlt, nämlich dass Jesus auferstehen wird. Er kündigt nie das Leiden nur an sich an. Es gibt keinen Karfreitag ohne Ostern. Es gibt kein Ostern ohne Karfreitag. Das macht Jesus an dieser Stelle schon deutlich. Aber das, was Jesus jetzt sagt, das ist unverständlich. Statt sich zu freuen, jetzt habt ihr es endlich kapiert, jetzt geht's aufwärts, redet Jesus vom Sterben. Das können sie nicht verstehen. Das passt überhaupt nicht zu den Hoffnungen, die sie hegen. Das ist völlig anders als gedacht. Und so ist das für heute meine Überschrift über diesen Abschnitt, den wir miteinander bedenken wollen, anders als gedacht. Drei Dinge sind mir aufgefallen, die anders sind, als wir normalerweise denken. Anders als gedacht, erstens, der Retter muss sterben. Du bist der Retter, der Messias. Und Jesus fängt an. Und es ist interessant schon, wie das eingeleitet wird. Dann begann Jesus, sie zu belehren. Es ist interessant. Hier ist nicht davon die Rede, dass Jesus in einer prophetischen Weise etwas voraussieht. Nein, Jesus lehrt die Jünger. Und wenn Jesus die Jünger lehrt, dann legt er ihnen die Schrift aus. Und das, was Jesus jetzt den Jüngern weitergibt, das kommt aus dem Alten Testament. Das sind Dinge, die Gott in seinem Wort schon gesagt hat. Der Messias. Das war das, worauf die Menschen damals warteten. Der Retter. Interessanterweise verwendet Jesus dieses Wort fast nie. Er bestätigt es mal kurz. Aber wenn Jesus von sich und seinem Auftrag redet, benutzt er meistens ein anderes Wort. Und das kommt jetzt hier auch vor. Der Menschensohn. Der Menschensohn muss leiden. Viel leiden. Warum redet mir Jesus vom Menschensohn? Und vor allen Dingen, wie soll man dieses Wort verstehen? Manche Menschen verstehen es so, dass man sagt, naja, dann wird das wohl auf die Menschlichkeit von Jesus hinweisen. Jesus Gottes Sohn und Jesus Menschensohn. So könnte dieses Wort auch verwendet werden, denn es gibt die Verwendung dieses Wort Sohn des Menschen, Menschensohn, als eine Bezeichnung sozusagen einer aus der Gattung Mensch, ein Mensch oder wir würden vielleicht sagen ein Menschenkind. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie Jesus dieses Wort verwendet. Jesus verwendet es auf dem Hintergrund der Schrift, auf dem Hintergrund des Alten Testaments. Und darum lese ich eine Stelle, auf die Jesus sich eigentlich immer wieder mit diesem Begriff bezieht. Steht im Buch Daniel, Kapitel 7, die Verse 13 und 14. Da berichtet Daniel, immer noch hatte ich die nächtlichen Visionen. Jetzt berichtet er, was er sieht. Da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. Das ist das, worauf Jesus sich bezieht. Einer wie ein Menschensohn. Er sieht aus wie ein Mensch. Er gelangte bis zu dem Hochbetagten. Hier eine Umschreibung für Gott selbst. Und wurde vor ihn geführt. Ihm, dem Menschensohn, wurden Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Reich geht niemals unter. Und wir merken, wenn Jesus vom Menschensohn redet, redet er eben nicht von seiner Niedrigkeit, sondern gerade von seiner Hoheit, von der Würde, von der Vollmacht, die Gott ihm gegeben hat. Für Jesus ist das das Hauptwort, mit dem er seine Sendung bezeichnet. Ich bin der Menschensohn, der dem Gott Hoheit, Würde, Macht, Königtum gibt, der der Richter für die ganze Welt ist. Menschensohn, ein Hoheitstitel. Ja? Das kam auch in der Theologie damals vor, dass dieses Wort auf den Messias bezogen wurde. Menschensohn, Messias. Ganz wichtig waren dann aber natürlich auch all die Stellen, die von einem besonderen Nachkommen aus dem Haus Davids sprachen. Der Messias, der Retterkönig, wird ein Gesalbter sein, wie David war, und ihn an Größe noch überragen. Und wenn man mal so ein bisschen schematisch verkürzt darstellen will, wie erwarteten viele Menschen seiner Zeit, besonders in bestimmten Kreisen der Theologie, der sogenannten Apokalyptik, also wo man sich besonders mit dem Ende der Zeit beschäftigte, wie erwartete man damals eigentlich das Kommen des Messias? Ich fasse es ziemlich schematisch zusammen und vielleicht auch etwas verkürzt, aber man kann ungefähr diese Linie erkennen. Man war der Überzeugung, es wird erstmal noch schlimmer. Erst kommt eine schreckliche Zeit, die Wehen für das Ende, schreckliche Kriege, schreckliche Katastrophen in der Welt. Es geht drunter und drüber. Die Maßstäbe gehen kaputt. Nichts gilt mehr. Es wird eine schreckliche Zeit sein. Und wenn diese Zeit sich dem Ende zuneigt, dann kommt ein besonderes Ereignis. Dann wird Gott den Propheten Elia noch einmal kommen lassen. Elia, einer der großen Kämpfer für die Einzigkeit Gottes im Alten Testament, einer der Propheten, von denen die Bibel etwas Besonderes bezeugt, nämlich dass er nicht wie alle anderen Menschen gestorben ist, sondern dass es ihm in besonderer Weise vergönnt war, aus dieser Welt direkt in Gottes andere Welt hinüberzugehen, ohne dabei zu sterben. Und diesen Elia erwartete man als den Vorläufer für den Messias. Der Elia muss schon mal ein paar Dinge vorklären, damit dann der Retter kommen kann. Ja, Elia würde dann einiges schon regeln. Das ging so weit, dass es in Israel eine Art Sprichwort gab. Wenn Dinge so verworren waren, dass auch kein Gericht sie wirklich aufklären konnte, dann sagte man, das wird wohl warten müssen, bis Elia kommt. Elia, und dann kommt der Messias, der Retter. Ja, und dann kommt es zum großen Endkampf. Dann werden sich die Feinde Israels noch einmal verbünden, alle zusammenrotten und werden gegen das Volk und gegen Gottes Retterkönig kämpfen. Aber sie werden keine Chance haben. Mit dem Hauch seines Mundes kann er sie schon vernichten. Und wenn die Feinde alle besiegt sind, dann wird das neue Reich kommen. Israel in der Mitte und der Messias an der Spitze. Das war die Vorstellung. Und dann, am Ende der Zeit, wird er das Gericht üben und dann das Reich Gottes aufrichten. Das war ihre Überzeugung. Die Feinde werden besiegt. Das Reich für Israel aufgerichtet. Der Messias, ein strahlender Held, auch ein Kriegsheld. Und jetzt kommt Jesus und sagt, der Menschensohn, der Weltenrichter, ja, das bin ich. Aber als dieser Menschensohn Weltenrichter, kommt jetzt etwas ganz anderes. Muss ich leiden. Muss ich endgültig abgelehnt werden von den leitenden Leuten und sterben. Und das war so unerhört, dass sich das kein Mensch vorstellen konnte. Der Messias scheitern, sterben, besiegt werden. Jesus, wie kannst du sowas sagen? Woher hast du das? Klar, die Leute kannten das aus den Psalmen, dass da die Rede ist vom Gerechten, der viel leiden muss. Die Gerechten sind ja in der Bibel die Menschen, die treu zu Gott und seinem Willen stehen. Gott ist treu und gerecht, sagt die Bibel, indem er zu seinem Wort, zu seinen Versprechen steht. Und Menschen sind dann gerecht, wenn sie den Bund mit Gott einhalten, mit ihm leben und ihm die Treue halten und den Menschen treu sind. Das kannten sie, das Leiden des Gerechten. Und dann gab es noch diese eine besondere Stelle, dieses rätselhafte, geheimnisvolle Kapitel beim Propheten Jesaja, Kapitel 53. Wo der Prophet von einem Mann berichtet, der in fürchterlicher Weise geplagt war. Knecht Gottes wird er genannt. Und der Prophet berichtet davon, wie die Leute denken, ja, wenn es dem so schlecht geht, dann muss er irgendwas falsch gemacht haben. Dann muss es irgendetwas geben, für das Gott ihn straft. Und dann berichtet Jesaja, dass dann eine Erkenntnis aufbrach. Nein, der leidet ja gar nicht für sich. Er selbst ist unschuldig, völlig unschuldig. Und das, was er an Strafe, an Leiden, an Krankheit und an allem auf sich hat, das ist unsere Schuld. Die Schuld aller Menschen, der anderen, der vielen. Und das ist das Besondere, dass Jesus und mit ihm auch die ganze Gemeinde dieses Kapitel immer auf Jesus bezogen hat. Und so denkt Jesus das zusammen. Messias, Menschensohn, aber auch leidender Gottesknecht. Nicht einfacher Aufstieg zur Höhe und zur Macht, sondern der Weg ins Leiden und in den Tod. Und dann erst Auferweckung, Auferstehung und Erhöhung und Einsetzung in Macht. Jesus sieht das auf dem Hintergrund der Schrift zusammen. Ein neuer Gedanke, ein ungewohnter. Muss das denn sein? Warum muss das so sein? Es muss so sein, weil wenn Jesus diesen Weg durchs Sterben und durchs Auferstehen nicht vorweggeht und damit die Schuld der Menschen beseitigt, dann wird es beim Gericht für alle schwierig werden. Denn dann werden ja nicht nur am Ende die Putins und die Stalins und die Hitler und die Milosevic und all diese Kriegsverbrecher, die es in der Welt gibt, zur Rechenschaft gezogen. Sondern dann zählt auch mein Leben. Dann zählt auch meine Dunkelheit, den Schatten, den ich auf andere geworfen habe. Dann zählen auch meine dunklen Momente. Dann wird auch deutlich, wie misstrauisch ich Gott gegenüber war. Dass ich ihm misstraut habe und gedacht, Gott gönnt mir vielleicht doch das Gute am Leben nicht. Und stattdessen der Meinung war, dann muss ich doch selber klarkommen und selber wissen, was für mich gut ist. Und eigentlich weiß ich das sowieso am besten selber. Und mein Leben auf eigene Faust lebe. All das würde dann zum Vorschein kommen. Und niemand würde sein, der vor Gott bestehen kann, weil in Gottes neuer Welt, in seinem Reich, da ist es nur noch hell. Da gibt es nur noch Licht. Und alle Dunkelheit hat keinen Platz. Und ich würde mit all meiner Dunkelheit draußen stehen. Soweit hatten die Theologen der damaligen Zeit ohne Jesus noch nicht gedacht. Sie dachten an die anderen, die Bösen, die dann gerichtet werden. Jesus, ist das wirklich nötig? Ja, sagt Jesus, das muss sein. Dieses Wort muss kommt in diesem Vers mehrfach vor. Der Menschensohn muss leiden, muss sterben und auferstehen. Warum? Warum muss? Nicht wegen einem anonymen Schicksal, das über dieser Welt steht. Nicht, weil die Menschen zu stark wären, sondern weil es Gottes Wille so ist. Und dazu muss man sich eigentlich noch einmal die Passionsgeschichte als Ganzes vor Augen stellen. Die Passionsgeschichte, der Bericht über das Leiden und Sterben von Jesus, ist ja ein Bericht darüber, wie wir Menschen sind. Über die Tiefen und Dunkelheiten von uns Menschen. Da tun sich Menschen zusammen, die ihre Macht halten wollen und am besten noch ausbauen. Und wenn Menschen ihre Macht erhalten und ausbauen wollen, dann gehen sie über Leichen. Dann fangen sie an, schließen sich zusammen, machen einen Komplott. Dann wird ein Verräter bezahlt, der ihn ausliefert. Dann werden falsche Zeugen auf den Plan gerufen, die Dinge behaupten, die gar nicht stimmen. Und dann wird im Anschein des Rechts ein Urteil gefällt. Und während ich das beschreibe, merken wir, wie wir alle genau diese Handlungsweisen in den letzten Tagen erlebt haben. Weil wir Menschen so sind. Und nicht nur die ganz Bösen, sondern weil das in uns Menschen so drinsteckt, diese Art, diese Gefährdung. Und darum sagt Jesus, es gibt keinen Weg ohne das Leiden. Denn dann müsstet ihr alle selbst gerade stehen für jedes Ding, was ihr falsch gemacht habt. Und darum gibt es nur diesen einen Weg, nur diesen Weg ins Leiden und ans Kreuz für Jesus, damit der eine Gerechte die Schuld aller Ungerechten trägt. Muss das wirklich sein? Fragen die Theologen. Und viele Theologen heute sind der Meinung, nein, das muss nicht sein. Das Kreuz, stellvertretende Schuld für andere auf sich nehmen. Was ist das für ein Gottesbild? Ist doch ein Gott der Liebe. Jesus sagt, doch, muss sein. Anders geht's nicht. Anders wird das Problem eures Lebens nicht gelöst. Ich kann Petrus gut verstehen, dass er interveniert. Sagt Jesus, muss das sein? Und Hand aufs Herz, wie oft haben wir schon gebetet, Jesus, das kann doch wohl nicht dein Wille sein. Eigentlich hätte ich eine ganz andere Idee für dich, wie du mein Leben führst, wie du diese Welt führst. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Damit sind wir beim Zweiten, anders als gedacht. Der Vorreiter, der Bekenner, Jesus, du bist der Retter, wird auf einmal zum Verhinderer. Jesus, das geschehe dir nur nicht. Und wenn man in den Text hineinhört, dann steht da ein Wort, was sozusagen für heiligen Zorn steht. Das ist tiefe theologische Überzeugung von Simon Petrus, dass das falsch ist, was Jesus hier sagt. Und wir merken, wie auf einmal der Jünger, der Schüler, nicht mehr Schüler ist, sondern zum Lehrer wird. Und Jesus soll auf einmal belehrt werden. Das kann doch so nicht Gottes Wille sein. Dann wird Jesus scharf. Das nehmen wir oft gar nicht so wahr, diese Stellen, wo Jesus auch kantig ist. Und Jesus fährt ihn an. Weg mit dir, Satan! Hinter mich! Und man fragt sich, Jesus, warum wirst du jetzt so scharf? Konnte das nicht ein bisschen dezenter sein? Eben hast du ihn noch gelobt. Und es wird deutlich, wie tief die Versuchung für Jesus sein muss, am Leiden vorbeizugehen und gleich den Weg in die Herrlichkeit und in die Herrschaft zu gehen. Dass das für Jesus eine tiefe Versuchung war, das berichtet ja das Evangelium von Anfang an. Dass er schon vom Teufel, vom Widersacher in der Wüste versucht wurde, diesen Weg zur Herrschaft einfacher zu gehen. Einmal mich verehren, sagt der Satan. Und dann alle Reiche der Welt für dich. Und Jesus muss am Anfang widerstehen und er muss jetzt wo der Satan ihm in Petrus begegnet, auch widerstehen. Und Hand aufs Herz, ist das nicht vielleicht sogar die schwierigste Versuchung und sind das nicht die versuchlichsten Momente, wo gute Freunde zu uns kommen? Und wir haben vor Gott eine Überzeugung gewonnen, was wir im Namen von Jesus jetzt leben und tun müssen. Und jemand anders sagt, überleg's dir nochmal. Ich mein's doch nur gut, das könnte schwierig werden, was du da machst. Darum muss Jesus so scharf sein und so klar das Ding hinstellen und sagen, es geht nicht anders. Hinter mich. Werd wieder mein Nachfolger. So wie du es bis jetzt gewesen bist und stell dich nicht über mich. Du kommst nicht drüber hinaus, mir nachzufolgen und mein Jünger zu sein. Versuch nicht, mich zu belehren. Ich frage nochmal, wo versuchen wir das? Jesus unsere Vorstellungen aufzudrücken, ihn zu belehren, ihm zu sagen, wie es eigentlich richtig wäre. Du denkst nicht, was göttlich ist, sondern du denkst rein menschlich. Und wir merken schon, wie Jesus Simon Petrus nicht einfach als Versucher, als Satan weiterhin bezeichnet, sondern ihm jetzt erklärt. Menschlich gedacht, gut nachvollziehbar, was du sagst. Keiner will den Weg ins Leiden gehen. Aber du weißt nicht, was Gottes Plan ist. Und das ist das Entscheidende, was hinter diesem Muss steht, dass Jesus sagt, Gottes Plan. So wie in all dem menschlichen Handeln der Passionsgeschichte auf einmal an einer Stelle etwas aufbricht, wo Jesus im Garten in der Finsternis zu Gott geht und sagt, Gott, bitte erspar mir das. Lass diesen Leidenskelch an mir vorbeigehen. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und wenn das sein muss, wenn das wirklich dein Wille ist und du keinen anderen Weg siehst, um die Welt zu retten, okay, dann gehe ich. Das steckt hinter diesem Muss, der Menschensohn muss. Es ist Gottes Weg. Gott hat keinen anderen Ausweg gefunden, um uns Menschen zu retten, um uns vor der ewigen Verlorenheit zu retten, als Jesus das, diesen Weg gehen zu lassen. Darum muss er Simon so widerstehen und ihn wieder anweisen und sagt, komm, bleib da, wo du hingehörst, folge mir nach. Und was das heißt, nachzufolgen, ist dann der dritte Punkt, den uns dieser Abschnitt auch noch vor Augen stellt, anders als gedacht. Jesus sagt, Gewinner werden zu Verlierern und Verlierer zu Gewinnern. Er rief die Volksmenge und seine Jünger zu sich und sagte, wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also wenn man Jesus eine Sache nicht unterstellen kann, dann, dass er den Leuten etwas vorgemacht hätte und sie mit falschen Versprechungen zur Nachfolge gerufen. Keinem hat Jesus versprochen, dass das Leben als Christ einfach wird. Keinem hat Jesus versprochen, dass Nachfolge bedeutet, dass es im Leben immer glatt geht und wir es leichter haben als andere. Nein. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Das Kreuz? Achtung! Nicht zu flach verstehen. Sein Kreuz auf sich zu nehmen, ist nicht das Gleiche, wie wir im Sprichwort sagen, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Das ist eine menschliche Weisheit, die auch stimmt. Es gibt kaum einen Menschen, der in seinem Leben nicht schwere Dinge mit sich rumtragen muss und mit Schwierigkeiten fertig werden muss. Es stimmt, jeder Mensch hat sein Päckchen zu tragen, aber das ist nicht das Kreuz. Nicht die Rückenschmerzen oder was auch immer. Das Kreuz ist was anderes. Was ist das Kreuz, was Jesus sagt, was die ihm folgen wollen, auf sich nehmen sollen? Das Kreuz ist das Hinrichtungs-, ist das Folter- und Vernichtungsinstrument, das die Römer damals anwendeten. Wenn die Römer jemanden kreuzigten, dann war das die Art und Weise, wie man einen Menschen vollumfänglich vernichten konnte. Langsam das Leben aus ihm rausquälen und ihn auch noch moralisch und im Ansehen völlig vernichten. Warum? Es war ein schreckliches Folterinstrument, aber es war gleichzeitig auch ein Zurschaustellen. Das kann nur ein Verbrecher sein. Und damit war er auch moralisch erledigt. Und für die Juden galt das. Denn im Alten Testament heißt es, verflucht ist jeder, der am Holz aufgehängt wird. In Israel gab es das sozusagen als Zusatzstrafe, wenn deutlich gemacht werden sollte, dieser war wirklich von Gott verflucht. Sein Tod war eine Strafe Gottes. Dann wurde er ans Holz gehängt. Und darum war es den führenden Leuten in Israel so wichtig, dass Jesus gekreuzigt wurde, um ihn wirklich völlig zu vernichten. Nicht nur sein Leben zu nehmen, sondern vor aller Augen deutlich zu machen, er war es nicht. Er war nicht der Retter. Er war ein von Gott verlassener und Verfluchter. Und jetzt sagt Jesus, das nehmt ihr auf, diesen Fall. Und dann schleppt ihr ihn mit euch. Und wenn die Leute verurteilt wurden, ihr Kreuz nehmen und zur Hinrichtungsstelle gehen mussten, dann waren sie unterwegs schon vogelfrei. Und konnte sie jeder beschimpfen, anspucken, treten, mit Dreck bewerfen, sich über sie lustig machen. Was meinst du, Jesus, wenn du sagst, das sollen wir alle aufnehmen und dir hinterhertragen, dieses Kreuz? Sehr zugespitzt, was Jesus hier sagt. Es besagt, das, was mir das Kreuz gebracht hat, wird auch euch Kreuz bringen. Was hat Jesus das Kreuz gebracht? Dass Jesus im Namen Gottes geredet, gehandelt, geliebt und zur Rechenschaft gezogen hat. Jesus hat Gottes Anspruch auf diese Welt angemeldet und den Menschen gesagt, Gott liebt euch, aber Gott will auch euer Leben prägen und gestalten und bestimmen. Und da gab es Widerstand. So wie es bis heute Widerstand gibt, wenn Menschen sich ganz Gott anvertrauen und bereit sind, ihm zu dienen. Manchmal ist der Widerstand kleiner und sind es nur Nadelstiche von Leuten, die sich das nicht gefallen lassen wollen, dass ich vor irgendjemand Rechenschaft geben soll. Die es sich nicht gefallen lassen wollen, dass es Maßstäbe gibt von Gott her, die nicht in Frage gestellt werden. Das bringt Widerstand, Kreuz, Leiden, weil man zu Jesus hält und zu Jesus gehört. Und viele Christen in der Welt bezahlen das mit ihrem Leben, dass sie Jesus vertrauen und seine Liebe in die Welt bringen. Das ist Kreuz auf sich nehmen. Und das, sagt Jesus, soll jeder tun, der ihm folgen will. Das heißt nicht, dass es jedem das Leben kostet. Gott sei Dank nicht. Aber es kann es im Extremfall sein. Und dann führt Jesus das ja noch mit verschiedenen Bildworten aus, nur ganz kurz noch ein Blick darauf, es geht um das Leben. Es geht darum, das Leben zu gewinnen, bei allem Reden vom Kreuz. Es geht nicht darum, einfach eine große Leidensperspektive aufzuzeigen, sondern Jesus sagt, das ist der Weg zum Leben. Aber der geht übers Kreuz, bei mir und darum auch bei denen, die mir folgen. Aber das Ziel ist das Leben zu gewinnen und nicht nur das Leben in dieser Welt, sondern das Leben in Gottes Welt. Jetzt mit Gott unterwegs sein und dann für immer bei ihm sein. Darum geht's. Und was nützt es, wenn ihr in dieser Welt euch anpasst und die Maßstäbe immer etwas runterschraubt. Die Maßstäbe der Ehrlichkeit, wie ihr an euren Besitz gekommen seid. Die Maßstäbe der Wahrheit, mit denen ihr arbeitet, weil es leichter ist, wenn man manchmal nicht zu ehrlich ist. Oder was auch immer. Was nützt es einem Menschen? Und selbst wenn er die ganze Welt gewinnen würde, was er wahrscheinlich nicht mal tut, aber was könnte er am Ende einsetzen? Wie könnte er sein Leben vor Gott wieder rauslösen? Mit nichts. Verloren. Und darum sagt Jesus, macht euch auf diesen Weg, weil dieser Weg ist Leben. Jetzt schon hier, aber dann für alle Zeit. Und wendet euch nicht von mir ab. Schämt euch nicht für mich. Sich für Jesus schämen meint nicht, dass ich mal in irgendeiner Situation zu feige bin, auf ihn hinzuweisen. Sich schämen ist in der Bibel der Begriff dafür, sich von jemandem abwenden, jemanden absagen, sich abkehren. Es bezieht sich darauf, dass Menschen, dass wir immer wieder auch in der Gefahr sind zu sagen, nee, Jesus, ist mir zu kompliziert. Ich mache mein Ding selber. Und sich wirklich dann von ihm abwenden und sein Leben wieder selbst in die Hand nehmen. Das meint Jesus hier. Er sagt, wer das tut, wenn ich dann zurückkomme als der Herrscher über alles, als der Menschensohn, dann werde ich das konsequenterweise bestätigen. Du hast gesagt, du hast mich nicht gekannt, also muss ich auch sagen, ich dich auch nicht. Sehr ernst, was Jesus hier sagt. Aber nicht, um uns in Verzweiflung oder in Depression zu bringen, sondern wirklich auf den Weg zum Leben. Es dankbar wahrzunehmen, dass Jesus sein Leben für mich gegeben hat. Und nicht ihm vorzuschreiben, wie er mein Leben zu gestalten hat und diese Welt, sondern ihm nachzufolgen, das Kreuz aufzunehmen und sein Jünger zu sein. Anders als gedacht. Der Retter muss sterben. Ein Vorreiter wird zum Verhinderer. Und Verlierer werden zu Gewinnern und Gewinner zu Verlierern. Lasst uns beten. Jesus.